Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Multiple Sklerose ist die Krankheit mit 1000 Gesichtern. Wie lebt man mit Multiple Sklerose und wie hilft Yoga dabei? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und habe mich im Sommer mit Dr. Daniel Wild darüber unterhalten, wie er als Manager seit über 20 Jahren mit dieser Krankheit lebt, wie Yoga ihn resilient macht, wie ihm Achtsamkeit dabei hilft, am Frankfurter Flughafen von Gate A16 zum Tor 1 zu gehen und warum er den Begriff Akzeptanz ablehnt. Hallo Daniel Wild, bei euch in München knallt die Sonne seit einigen Tagen ganz schön runter. Warum heißt das jetzt für dich nicht Bier kalt stellen?
Ja, das ist kurz gesagt, 80% der MS-Kranken haben das sogenannte Uthoff-Syndrom. Und das ist bei höheren Temperaturen, die Grenze ist bei mir so 22, 23 Grad Außentemperatur, hat man Pseudoschübe. Und jeder, der sich ein bisschen mit der MS auskennt und mal einen Schub hatte oder beobachtet hat, und das sind Pseudoschübe des schweren Grades, lange Rede, kurzer Sinn, so ab 25 Grad geht es mir beschissen oder noch schlechter, ab 30 Grad ist es ein pures Leiden, sagen wir es mal so.
Wie geht's dir heute?
Also heute ist es recht kühl, dennoch heute, es gibt ja bessere Tage, schlechte Tage, also gute Tage gibt es nie, aber heute ist ein richtig beschissener Tag, muss man sagen. Also ich bin kaum die Treppe runtergekommen, musste trotzdem in die Stadt, habe gerade keine linke Hand, also kann nur mit rechts tippen. Heute ist mühsam, da muss ich durch. Also gerade heute ist echt ein schlechter Tag, einer der schlechtesten der letzten 7, 8 Tage mit den Hitzetagen ausgenommen. Also heute ist übel, Punkt.
Wollen wir trotzdem weiterreden?
Ja, reden kann ich ja und denken kann ich auch. Das ist ja eher körperlich.
Der letzte Samstag am Starnberger See war für dich, hast du mir erzählt, ein historischer Tag. Warum?
Naja, also historisch nicht. Also ich leide ja drunter. Also ich kann ja faktisch nicht mehr gehen. Oder sagen wir so, ich mache wahnsinnig gern Sport und die EMS hat mir alle meine Leidenschaften genommen, sportlicherseits. Also sprich, ich kann immer Mountainbiken, ich kann immer Snowboarden. Ich kann nicht mehr golfen, was sehr weh tut. Und da geblieben ist mir an dynamischen Fortbewegungen, sodass ich länger als 1, 2 Minuten mich bewegen kann, ohne in Lähmungen zu rutschen, das Schwimmen. Und das ist dieses Jahr auch weggebrochen, Anfang der Schwimmsaison. Und warum ich letzten Samstag so euphorisch war, weil ich jetzt eigentlich seit Anfang Juni gebastelt habe, um irgendwie durch Kühleffekte, das geht wahnsinnig ins Detail, in MS Operations nenne ich das immer, also durch Stretching, durch Kühlen, durch Relaxen, durch Atmung, durch wieder in die Sonne gehen, wieder unterkühlen, also faktisch immer in der Unterkühlung, habe ich es geschafft, die linke Schulter so weit freizukriegen, dass ich fast einen Kilometer in 2 Etappen geschwommen bin im See. Also sprich, Christine, gestern, ich glaube, am Samstag haben wir sogar telefoniert und ich habe dir dann eine SMS wie all meinen Freunden geschickt. Ich war tief glücklich. Mhm. Punkt. Und zwar glücklich, dick, unterstrichen in bold.
Bevor wir ausführlich über die MS Operations, wie du das nennst, reden und auch über deine Strategie, damit zu Rande zu kommen, lass mich kurz fragen, warum versuchst du es nicht einfach mal mit Vitamin D?
Also A, habe ich es schon probiert. Ich habe eine Zeit lang genommen und es ist immer so die Sache, also dieses Vitamin D ist ja ein Wahnsinns-Hype. Allein in der letzten Woche habe ich von 3 Personen wieder mal Infos gekriegt, so YouTube-Videos und was man halt alles kriegt. Mein Neurologe glaubt nicht dran, wobei mein Neurologe, die sind so, dass die das anderes offen lassen. Also es gibt dieses Protokoll, das ist ein brasilianischer Arzt und das ist umstritten. Was immer Mir hat es nichts genutzt. Ich werde aber nicht zu einem Bezahlarzt gehen, der sagt, er muss das geheimnisvoll unter Betreuung machen. Ich glaube das nicht, aber es soll MS-Kranke geben, denen das geholfen hat. Aber hier sind wir in der großen Diskussion, wie weit ist ein Einzelfall übertragbar und inwieweit können die Einzelfälle so sich offenbaren und analysiert werden, dass es ein Konzept daraus kommt, dass man sagen kann, ja, das hilft 80-90% der anderen MS-Betroffenen. Das fehlt mir immer, nicht nur bei Vitamin D, dieser Übertrag. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mal ein Jahr lang Vitamin D genommen, aber nicht unter ärztlicher Begleitung oder unter Begleitung von irgendwelchen Naturheilern. Außer einem irrsinnig brutalen Peak im Blutbild hat es mir nichts gebracht, aber auch nicht geschadet.
Ich habe dich das auch deshalb gefragt, weil, wenn ich mich recht erinnere, wurdest du, als du, nachdem du geschwommen bist und an Land kamst und dich ausgeruht hast, von einem ganz netten Paar oder irgendwie Badegästen angesprochen und wiederum auf Vitamin D angesprochen. Ich würde später gerne das wieder aufgreifen, um darüber zu sprechen, was so eine Krankheit sozial eigentlich so mit sich bringt und auch an ärgerlichen Dingen vielleicht mit sich bringt. Aber zuerst vielleicht kannst du uns mal sagen, wo du in deiner MS-Biografie stehst, oder kannst du uns so einen Überblick geben, damit wir uns mal vorstellen können, wie lange du damit zu tun hast und wo du gerade bist?
Also ich habe jetzt MS seit 22 Jahren, die Diagnose kriegt mit 30 oder 31. Das ist ja nicht so, dass da ist die MS, hast du jetzt. Also 22 Jahre, davon hatte ich bis vor 12, 13 Jahren einen standardschubförmigen Verlauf. Das ist die MS, die meisten kennen und wo sie dann auch immer ihre Erfahrungswerte und Tipps daraus ableiten. Der Profi wie ich hat seit exakt 25.12.2012, 14.35 Uhr, da ging es wieder los, habe ich jetzt eine sekundär chronische Progredienz, will heißen, zu den Schüben ist ein Verlauf dazugekommen oder sie stoppt gar nicht mehr. Also seit exakt 8 Jahren wird es jeden Tag schlimmer, wenn auch sehr langsam. Und theoretisch hätte ich noch Schübe dazu, die ich aber, und zumindest keine härteren, also Schübe, wo es sich wirklich total zerlegt. Also ich habe eine sogenannte schubförmig sekundär chronische progrediente Multiple Sklerose. Das ist die Champions League.
Oh Gott, danke. Man nennt diese Krankheit auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Ja. Das klingt so auch ein bisschen danach, dass die Wissenschaft wirklich nicht so richtig viel darüber weiß. Du hast uns gesagt schon, welche Krankheit oder welches Gesicht dir die Krankheit heute gezeigt hat oder heute zeigt. Heute ist ein Scheißtag. Wie viele von diesen 1000 Gesichtern hast du schon gesehen oder ist das überhaupt ein guter Ausdruck?
Ach, das ist ein wunderbarer Ausdruck, aber jetzt, wenn ich dir sage, es ist ein scheiß Tag, dann meine ich es primär mental, weil körperlich ist immer scheiße, aber es gibt die Tage, wo du aufstehst oder ich, die sind bei mir sehr selten, wo ich einfach keine Lust habe, 3 Minuten an der linken Socke rumzubasteln, bis die mal dran ist. Du musst dir vorstellen, ohne linke Hand und mit spastisch nach vorne geschobenem linken Fuß wird es haarig, Socken anzuziehen. Das 1000 Gesichter bezieht sich auf die Symptomatik und das ist ein guter Ausdruck, weil ich hatte insgesamt in den ersten Jahren 9 schwere Schübe und jeder war unterschiedlich, völlig unterschiedlich. Dadurch, dass die Nerven kaputt gehen, kann natürlich auch alles passieren und jeder Verlauf ist unterschiedlich. Jede Einzelsymptomatik, es gibt Symptome, die nehme ich nicht mal wahr, die jucken mich nicht. Ein Freund von mir geht da sofort ans Cortison. Dieses 1000 Gesichter ist auf tausende Möglichkeiten, wie dein Körper auf diese Attacken oder auf diese Schädigung der Wirbelsäule und des Gehirns reagiert. Mental gibt es für mich eigentlich nur den Zustand, bin gut drauf, sie kann mich mal, oder mir stinkt's. Und heute ist einer der wenigen Tage, wo es mal einfach stinkt.
Allerdings einer der wenigen Tage, denn ich kenne dich jetzt auch schon ein kleines bisschen besser und wir haben immer mal wieder telefoniert in den letzten Monaten. Und du bist eigentlich meistens so gut drauf, dass ich mir immer denke, das kann gar nicht wahr sein. Beziehungsweise verrate ich dir jetzt auch, dass, wenn es mir mal nicht gut geht, denke ich mir, hey, ich rufe jetzt mal Daniel an. Denn danach habe ich meistens sehr viel bessere Laune, weil deine Laune auch sehr ansteckend ist. Wie lange bist du wach am Morgen, bevor dir einfällt, dass du krank bist?
Wie lange ich wach bin? Ja, ich wache auf, und zwar jetzt, ich habe eine sogenannte MS-Blase. Das heißt, wenn ich auf die Toilette muss, dann habe ich ungefähr 20 Sekunden. Mhm. Also ungefähr bin ich wach 2-3 Sekunden, weil ich realisiere, fuck, ich muss auf die Toilette, mhm, und gleichzeitig wache ich spastisch auf. Mhm. Also sprich, nicht mal eine Sekunde, weil ich habe massive Probleme am Morgen. Ich muss mit spastischem Körper die 5 Meter oder 10 Meter auf die Toilette schleppen. Also wenn man direkt aufsteht, kann ich mich kaum bewegen.
Also es gibt keine irgendwie kurze Gnadenminute oder ein paar, wo du denkst, ich bin Daniel, heute scheint die Sonne und dann fällt dir das ein.
Christine, ich bin 365 Tage, 24 Stunden krank, außer im Tiefschlaf, wenn ich einen schönen Traum habe. Die Krankheit lässt nicht eine Sekunde ruhig und du kennst mich, du hast mich gesehen. Ich halte ja voll dagegen. Ich kann mir nicht erlauben, auch nur 5 Minuten mich hängen zu lassen, weil dann kommst du vom Sofa nicht mehr hoch. Diese Krankheit will, dass du auf dem Sofa liegst und schlummerst. Und deswegen, ich habe keine Minute Pause. Wenn ich ein einigermaßen normales Leben habe und führen will, wie ich es will, und deswegen die Frage zu beantworten, nicht eine Sekunde, außer wenn ich schlafe. Oder meditiere, manchmal gewinnt's.
Ich habe dich tatsächlich auf der Yogamatte gesehen und war wirklich schwer beeindruckt. Lass uns mal über deine Yoga-Praxis sprechen. Du übst meistens morgens, vormittags. Was genau übst du und wie hat sich diese Praxis, deine Praxis in den letzten 12 Jahren verändert?
Ja, ich muss sagen, in den letzten 17 Jahren, weil die ersten 3 Jahre habe ich Yoga ja noch eher so als Fitness gemacht und um Frauen kennenzulernen. Und nach dem zweiten Schub habe ich gemerkt, wie viel Yoga bewirken kann. Ich sage dir gleich, Yoga heilt nicht. Also meine Praxis hat sich durch die MS eigentlich wunderbar verbessert, weil ich viel weniger athletisch übe, sondern viel mehr, wie sagt man, mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit, weil ich natürlich ständig wie du es gesehen hast, um die ganzen Symptome rum üben muss. Mhm. Und da die Symptome nicht konstant sind, jeder Tag anders ist, jedes Jahr was Neues dazukommt, leider geht nie was weg, ist halt meine Praxis wirklich wahnsinnig mit Achtsamkeit, wie es sein sollte, weil ich halt ständig gucken muss, wie funktioniert es, dass ich einigermaßen mit dem Atem üben kann. Aber oft ist es schlichtweg Kampf und manchmal ist es gut loslassen. Im Prinzip sollte ich nur Yin-Yoga machen, aber ich will halt auch ein bisschen Vinyasa machen, versuchen mal ein Sonnengebet, aber das ist halt schon extrem schwierig, wie du gesehen hast, als wir mal zusammen geübt haben.
Ja, also ich würde sagen, strahlst du wirklich massiv aus. Also für dich ist das wirklich kein Kalenderspruch und keine Floskel, das Hier und Jetzt. Du bist quasi verdammt dazu, wahnsinnig aufzupassen, damit du die Balance halten kannst, damit du Sachen machen kannst, verschiedene Asanas integrierst. Und da geht eine, von deiner Praxis aus, geht wirklich eine wellenförmige Mega-Konzentration durch den Raum. Also sollte dich mal dein Banker-Job nicht mehr interessieren, kannst du einfach Yoga-Studios besuchen, weil du inspirierst eigentlich die anderen Schüler. Zum Thema Gleichgewicht und Balance, dieses Gleichgewicht, wie wichtig ist dieser Aspekt für dich, nicht nur anatomisch, sondern auch emotional und mental?
Also ich würde Gleichgewicht, bin ich jetzt überfragt mit dem Wort, ich würde es eher mal sagen, so die Mitte finden. Mhm. Und wenn du also ich bin ein wahnsinniger Leistungstyp in allem. Und wenn du dann mit so einer, und ich liebe Sport, seit ich aus meiner Mutter geplumpst bin, mache ich Sport wie ein Irrer. Und wenn du dann ein Leistungstyp bist und Sport liebst und dann so eine Krankheit hast, die deinen Körper so zerlegt, dann kannst du nur eben ständig versuchen, und deswegen bin ich der Krankheit auch irgendwie dankbar, so in deiner Mitte zu sein. Wenn ich halt an einem Tag nicht mal annähernd ein Sonnengebet schaffe, weil ich schon so morgens schon so spastisch bin, dann wird halt Yin-Yoga gemacht. Mhm. Wenn ich es halt, wenn ich reise, ich muss regelmäßig nach Frankfurt fliegen, also vor dem Covid, jetzt zum Glück oder jetzt im Moment weniger, aber ich fliege eigentlich jede Woche. Und wenn ich habe den Anspruch, zumindest bis zur Lounge zu gehen, und wenn ich halt merke, ich schaffe es nicht, dann hole ich mir halt den Schwerbehinderten den Begleitservice, den Mobility-Service. Von Anfang an, dann sitze ich halt die ganze Zeit im Rollstuhl. Also will heißen, Gleichgewicht in dem Sinne, wenn du wenn du das nicht für dich selber findest, dann ist man ja nur frustriert, wenn man so eine Krankheit hat. Dementsprechend essentiell, aber glaub mir, das war auch ein Weg.
Du hast mir erzählt, dass du ein bestimmtes Mindset brauchst, auf diesen Wegen zum Beispiel auf dem Flughafen. Und dieses Mindset kennst du aus dem Sport. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
Also ich nenne das immer, sagen wir mal so, das Coole ist ja, wenn ich mal in Frankfurt, wer jetzt das Terminal 2, Terminal 1 kennt, also zum Beispiel oft fliege, lande ich so Gate A16 bis A23. Mhm. Und Gate A16 bis zum Tor 1, wo ich dann abgeholt werde, das ist eine Strecke, die kann ich an guten Tagen gehen. Aber das ist dann nicht ein Gehen, wie du gehst, sondern das ist für mich höchste Konzentration. Und da, ich nenne das immer so die letzten 300 Meter Reinhold Messner auf dem Mount Everest. Also das ist natürlich nochmal eine andere Liga, aber ich muss da voll in mich gehen. Und es ist, wie ich halt früher trainiert habe oder wenn ich irgendwie Brauneck hochgeradelt bin oder im Handball irgendwelche Sprungkraftübungen, dass du halt, wenn du durch bist, dann nochmal dreimal springst oder so. Und das kannst du ja nur, wenn du dich voll konzentrierst. Also die ganze Sportmacherei oder auch das Aushalten von Schmerzen, das ich im Sport üben konnte, das muss ich halt anwenden, um sowas Banales zu machen, wie von Gate A16 oder Gate A18 zum Tor 1 zu gehen am Frankfurter Flughafen. Also für mich ist das dann echt ein Job. Und dementsprechend komme ich dann auch ins Büro. Aber ohne das geht's nicht. Ohne das geht's nicht. Weil ich will ja gehen.
Ja, denn wie du sagst, eigentlich ist es eine Krankheit, die dich ans Sofa fesselt, aufs Sofa zwingt. Du bist aber kein Sofatyp und warst es auch noch nie. Wärst du manchmal gerne einer?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich bin, wie ich bin. Also man wird ja auf die Welt geschmissen mit einem gewissen Portfolio, sage ich mal. Und ich bin mit dem, was mir das Schicksal gegeben hat, hoch zufrieden. Also
Ich glaube, bin zufrieden. Ja, ich glaube auch, dieses Make-up oder diese Ausstattung mit so einem starken Mindset, wie du das hast, zeichnet dich wirklich aus. Das ist konstant bei dir gewesen, wenn ich das mal so betrachten darf. Ja. Oder ist konstant, aber in welcher Weise hast du dich durch die Krankheit denn verändert? Hilft dir Yoga zum Beispiel, mit Hilflosigkeit umzugehen?
Also Hilflosigkeit hilft es mir nicht umzugehen, weil ich kenne in dem Sinne keine Hilflosigkeit. A, habe ich, wenn ich wirklich mal Hilfe brauche, dann habe ich ein soziales Umfeld, das unglaublich wertvoll ist. Und das Yoga, ich möchte so sagen, das Yoga hilft mir wahnsinnig, diese körperlichen Schmerzen und diese Krämpfe oder die Spastiken und vor allem, ich weiß nicht, wie das exakte Wort, hätte ich vorher nachgucken müssen. Also bei mir springen manchmal die Glieder rum und die bleiben dann minutenlang in einer Art Krampf. Mhm. Das Yoga hilft mir irrsinnig, diese Krankheit körperlich zu ertragen und mental, weil es bringt ja eine körperliche Entspannung und bei guten Practices, die ja nicht immer klappen, auch eine mentale Entspannung. Also nochmal, Yoga heilt nicht, das hilft nicht gegen die MS, aber es hilft extrem, die MS zu ertragen und das ist auch schon viel wert. Also ich wollte die MS, ich bin so froh, ich habe eigentlich die MS parallel mit Yoga gekriegt, also kein Determinist, also das war Zufall, aber ich bin Gott froh, dass ich Yoga habe. Ich wollte nicht die Krankheit haben ohne das Yoga als Tool, übrigens auch im Job. Ich habe ja oft 14, 15 Stunden Arbeitstage und dann so eine kleine abendliche Stretch-Yoga-Breathing-Session, da würde ich ja diesen Körper gar nicht mehr runterkriegen, diesen MS-Körper, um zu schlafen. Also das ist wunderbar. Ich denke es auch oft in der Bank, dass die Leute mehr Yoga machen sollten.
Was ist mit dem Begriff der Akzeptanz? Das ist auch was wir im Yoga so wie eine Monstranz für uns hertragen, akzeptieren, loslassen, Hingabe und so weiter. Kannst du mit diesen Begriffen überhaupt was anfangen?
Nö, gar nicht. Ich höre ja oft diesen Satz, den ich zum Kotzen finde. Ja, es wird für alles gut sein. Übrigens oft auch von Yogalehrern. Ja, wer weiß, für was es gut ist. Ich akzeptiere gar nichts. Und jetzt denkt man natürlich gleich, ja klar, deswegen ist er so unentspannt oder so. Also ich bin hochentspannt. Aber wenn ich das akzeptiert, dann bleiben wir ja auf dem berühmten Sofa.
Ja.
Ich kämpfe Das Negative ist, ich bin viel und oft im roten Bereich, weil ich halt ständig gegenhalte, vor allem beim Sport oder wenn ich akzeptieren würde, dann würde ich es ja gar nicht probieren. Die Sache ist dann, wie lange probiert man etwas, wenn mal irgendein neues Symptom ist. Also deswegen muss man da immer so ein bisschen balancieren. Aber mental akzeptiere ich die Krankheit nicht. Ich sag jetzt, ich habe sie, finde es auch okay, weil ich habe ja auch blaue Augen und dafür bedanke. Weißt du, ich bedanke mich ja auch nicht für viel, das ich habe. Aber in dem Sinne akzeptieren, nee, ich versuche jeden Tag zu gehen, jeden Tag. Ich habe so ein Sitzfahrrad, ich versuche auch jeden Tag mindestens einmal mit dem normalen Fahrrad zu radeln. Und wenn ich akzeptieren würde, es hat für mich in meiner Situation eher was mit sich ergeben. Und das ist nicht, das will ich nicht. Ja, genau.
Im Yoga geht es auch um Connections. Die habt ihr nicht nur bei euch Bankern in Frankfurt, die haben wir auch im Yoga. Womit verbindest du dich, wenn du übst?
Mit meinem Atem und war ich die ersten Jahre wahnsinnig schlecht, weil ich komme so wie jeder eher Sportler eher so über Ashtanga und Power Yoga, weil man sich ja da mehr so, also ich versuche mich mit dem Atem zu verbinden und im Prinzip habe ich nur, also ich bin relativ frei, ich habe eigentlich nur zwei Sachen, bin relativ, was heißt ich bin ein glücklicher Mensch, zufrieden mit meinem Job und allem, aber ich verbinde mich beim Yoga mit zwei Sachen. Erstens mit der Heilung, aber Heilung nicht in dem Sinne, dass ich wieder 18 Loch Golf spielen kann und danach 2 Stunden Fitness wie früher, sondern dass ich wenigstens einigermaßen autark mein Zeug machen kann und vielleicht mal wieder 1 Kilometer am Stück gehen. Und das andere halt irgendwie habe ja auch Sehnsucht, mal eine gescheite Beziehung zu haben. Also das sind die zwei Sachen, bei denen ich beim Yoga oder auch beim Meditieren, so breathe in, breathe out, dran denke. Das ist so meine Verbindung. Aber vor allem versuche ich halt dann in Sachen Heilung irgendwie jede Yoga-Practice, vielleicht gelingt jetzt das doch oder vielleicht kann ich dann doch den linken Fuß mal ranziehen bei dieser einen Übung. Ich weiß den Namen nicht, aber spektakuläres Zeug mache ich da nicht mental.
Ja, also du bist so ein Top-Banker, Top-Manager, lebst in einer Macho-Welt. Wie geht man denn da eigentlich um mit einer Krankheit wie deiner? Wie gehen die Leute mit dir um?
Also Top-Manager bin ich sicher nicht, sonst wäre ich ja ein Manager-Magazin oder ein Handelsblatt. Ich war sicher auf dem Weg dahin, aber höhere Führungskraft, bla bla. Jetzt habe ich die Frage vergessen, als ich das korrigiert habe. Sag die Frage nochmal bitte.
Wie geht dein Milieu, wie geht diese Macho-Welt, die ich jetzt einfach mal so nenne, die du mir auch schon sehr lustig oft so beschrieben hast, wie geht man da mit einer Krankheit wie der deinen um?
Ich sage mal so, es gibt die Theorie, da sagen die Neurologen und die Psychologen und die Fachmänner, sag bloß nie, dass du MS hast, vor allem nicht, wenn du in einem Leistungsumfeld arbeitest wie ich. Mhm. Jetzt hat mich noch nie interessiert, was die Leute mir sagen oder was man sagt. Sie gehen wahnsinnig gut damit um, sowohl mein Arbeitgeber als auch meine Chefs, als auch meine Kunden, eine sehr große deutsche Bank in Frankfurt. Aber weil ich das auch einfordere, weil ich halt so gnadenlos offen damit bin, jetzt muss man sagen, ich stehe ja gut da, bin sehr offen, ich mache meinen Job auf hohem Niveau und dann habe ich noch einen recht guten Humor, das macht es natürlich auch einfacher.
Man muss auch vielleicht mal sagen, dass du recht gut aussehend bist. Kann man ja auch mal sagen.
Das hilft ja auch. Also wenn ich da im Designanzug irgendwo hin humpel, dann ich stehe ja trotzdem da als volle Type. Und bin nicht schüchtern und ganz im Gegenteil. Deswegen gehen die gut damit um, weil ich halt einfach sage, so, ihr habt da, ich spreche ein paar Sprachen, ich habe einen guten Anzug an, ich sehe da auch noch gut drin aus, bin intelligent, kann gut analysieren und außerdem bin ich ziemlich kaputt. So, und dann ist es halt eine der weitere Komponente. Und ich habe das geschafft, dass es eigentlich keinen groß interessiert, weil die auch wissen, dass ich nicht groß drüber rede. Aber es hilft, gewisse Dinge zu erklären. Beispiel, wenn man dann irgendwie sich auf einen Kaffee trifft, was großer Bestandteil meines Jobs ist, und dann sagt einer irgendwie ein Dr. X, ja, Dr. Wild, lassen Sie uns doch auf die Terrasse gehen. Und dann muss ich halt sagen, geht nicht, A, habe ich meinen Stock und B, kann ich nicht gehen, während ich eine Tasse trage. Mhm. Und das ist völlig schmerzfrei. Also in meinem Mikrokosmos, auch wenn ich fliege, wenn der Flieger ist ja voll mit ganz wichtigen Menschen, ist ja eine ordentliche Testosteronladung, die da zwischen München und Frankfurt hin und her chauffiert wird. Ich kann in meinem Mikrokosmos wahnsinnig viel auflösen, weil die merken, wo dieser offensichtlich so der alle Stärkeparameter oder Statusparameter bedienende Typ zeigt eine massive Schwäche, die ich ja habe. Also wie gesagt, es ist ja Wahnsinn, ohne linke Hand und ohne linkes Bein eigentlich da diesen ganzen Job zu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, durch diese gnadenlose Offenheit und durch dieses, ich schäme mich ja nicht, dass ich die Krankheit habe, warum auch, gehen die irrsinnig gut damit um. Sie haben aber auch gar keine andere Chance.
Man könnte auch sagen, du ermöglichst ihnen durch die Art und Weise, wie du offen umgehst mit deiner Krankheit, ermöglichst du deinen Kollegen den Umgang oder überhaupt die Berührung mit Themen wie Krankheit und Schwäche. Die lernen was von dir.
Absolut. Absolut, weil das ist ja, ich meine, wir blenden ja das Thema Krankheit, oder wenn du es jetzt höher hängen willst, ist Krankheit und Tod für dich ausgeblendet. Und jeder ist irgendwie, gerade wenn sie so alle so ab 40 fangen sie an, auch immer so optimieren und gerade Vitamin D lesen, da irgendwelche YouTube-Sachen, 40 Minuten, dass ein Professor X sich über die Vitamin D auslässt. Aber, und haben eine fürchterliche Angst davor, krank zu werden. Und ich sage halt, hey, ich bin's, aber ist halt so. Geht trotzdem weiter. Absolut. Also ich könnte da viele Geschichten erzählen, gerade von dem erwähnten Top-Management, mit dem ich bin übrigens kein Banker, sondern Unternehmensberater für eine Bank. Und wenn ich da mit diesen Top-Managern Kontakt hatte, irgendwie ob irgendein Thema, dann komme ich immer sehr schnell auf den Punkt und dann ist oft dann die MS wird ein Thema und da habe ich schon viel in deren Mikrokosmos ein bisschen aufweichen können, weil die halt schon so ein bisschen denken, hui. Das ist schon eine krasse Nummer, was der Typ fährt und trotzdem lacht er. Mhm. Also da kann ich schon viel bewegen und macht auch mir Spaß. Mhm. Genau.
Ohne deinen Humor wärst du wie dran?
Ey, ach, also so einen guten kindlichen Humor, den habe ich mir seit meiner Kindheit bewahrt und der hat mir ja schon, bevor ich die Diagnose hatte, viel Freude gemacht. Aber der Humor ist wichtiger als eine gewisse Selbstironie. Es gibt manchmal absurde Situationen, da bleibe ich mit dem Fuß, zum Beispiel letztens in dem Flieger, in so unten für dieses Gepäckding, dass man da das Handgepäck unter, da bleibe ich mit dem linken Fuß hängen und da ich spastisch war, den kriege ich ja dann immer raus. Und da könnte man jetzt verzweifeln, aber das ist so absurd, dass ich dann, eigentlich war das lustig und die Stewardess, die mir dann den Fuß rausgezogen hat, die hat sich dann irgendwann auch totgelacht. Also, ey, Christine, aber da muss man keine MS zu haben, um zu sagen, dass Humor und Selbstironie ein guter Schlüssel ist, um ein glücklicheres oder zufriedeneres Leben zu haben.
Wie ist es mit der Dankbarkeit? Also ich konnte mal einen Blick werfen auf deine wirklich spektakulären Freunde und deinen großen, guten Freundeskreis, für den du dankbar bist. Du sprichst ab und zu von Dankbarkeit. War die schon in dir, bevor du krank warst, oder kam die erst durch die Krankheit, dieses Gefühl dafür?
Nee, das ist die Krankheit. Ich habe die Krankheit gekriegt, als ich gerade beruflich voll gesagt habe. Mein Motto war so, als ich in den Job eingestiegen bin, so mit 30 nach der Promotion, war mein Lebensmotto, halt dich fest, Ziele erreichen. Ja, wie geisteskrank ist das, aber das wusste ich damals nicht. Und bis dahin hatte ich auch alle meine Ziele erreicht. Ich habe mir immer Ziele gesetzt, die manchmal krass, manchmal weniger krass sind. Bumm, erreicht und dann kam die Krankheit. Aber das ist meine Geschichte. Ich sage, Gott bewahre, ich sage hier nicht, man muss schwer krank werden, um irgendwie Dankbarkeit zu fühlen. Gott bewahre. Aber für mich, für meinen kleinen Lebenslauf, für mein bescheidenes, der kleine Daniel auf dieser Welt, hat die Krankheit mich so verändert, dass ich in der Lage war, viel mehr mich, also viel, ja, dieses soziale Umfeld, das du ja gesehen hast an meinem Geburtstag, diese Leute, ich habe so in München hier, ich bin so dankbar dafür, dass ich so viele Leute habe. Das sind nicht alles engste Freunde, mit denen ich jetzt jede Krise mal oder jeden Liebeskummer besprechen würde. Aber jeder von denen würde sofort helfen in seinem Bereich. Und deswegen nicht nur dafür bin ich der Krankheit dankbar. Ich bin der Krankheit für viele Sachen dankbar, aber nur im Seelischen Bereich, im Bewusstseinsbereich, im Zwischenmenschlichen. Ansonsten kann sie mich mal ordentlich am Arsch lecken.
Was ist mit Demut? Ist das auch in der Nachbarschaft von Dankbarkeit? Oder ist der zu aufgeladen, der Begriff?
Du, das ist, kann ich jetzt nichts. Ich bin sehr demütig. Doch, schon, weil eigentlich habe ich ja Pech. Aber ich denke immer, ich habe ein Wahnsinnsglück, weil mit dieser, also medizinisch habe ich in der Wirbelsäule eine mittlere bis hohe Läsionsdichte, im Gehirn mittlere. Das ist nicht gut. Also, und mit so, du musst mal die Bilder sehen, das ist nicht schön, was da ist, aber dass ich bin so demütig, dass ich trotz dieses Körpers, trotz der Diagnose, trotzdem, dass ich den Scheiß jetzt 22 Jahre mitmache, noch so ein wahnsinnig tolles Leben führen kann, meinen Job noch voll machen kann, alle Menschen mich ernst nehmen. Wie du vorhin gesagt hast, ich sehe ja zum Glück jetzt auch nicht so schlecht aus. Oder wenn ich schwimmen gehe, bin recht durch, sondern das macht es ja auch alles leichter. Also ich bin so demütig in dem Sinne, dass es alles noch so geht und ich trotzdem die meiste Zeit einfach echt zufrieden bin. Das kann man schon als demütig bezeichnen.
Ist das die Quelle deiner Resilienz oder woher nimmst du die?
Ich habe keine Ahnung. Die Frage kriege ich oft gestellt, vor allem wenn Menschen mich ja sehen, ohne mich zu kennen, und dann stehe ich da, dann glauben die mir das ja nicht. Dann sehen die einen Typ, ja, der ist ein bisschen angetätscht, aber wenn sie dann mich sehen, wenn ich mal meinen Alltag erlebe, aber warum ich da so wahnsinnig gegenhalten kann und gar nicht verzweifle oder so gut wie nie verzweifle. Du, Christine, ich habe auch meine schwarzen Tage. Ich habe keine Ahnung, woher ich das habe. Mein Vater hat sicher einiges da vorgelebt, ohne es zu wollen, aber der ist so ein intuitiver Mensch. Ich habe keine Ahnung, aber sagen wir mal so, ich stelle mir halt auch nicht wahnsinnig viel Fragen. Also ich habe halt die Diagnose gekriegt und habe gesagt, so, jetzt müssen wir damit leben, und ich habe wirklich keine Ahnung, und ich werde ja auch oft gefragt, ja, jetzt gib mal ein bisschen was weiter. Ich könnte nichts weitergeben, außer zu sagen, stell dich nicht so an und kämpf. So, ist ja auch eine Einstellung, aber ich weiß nicht, was das ist. Hängt vielleicht auch mit dem Humor und der Selbstironie zusammen. Sich und das Leben, liebe Christine, nicht so ernst nehmen und das alles ein bisschen spielerisch sehen, dann wird alles leichter. Aber so, ich könnte da jetzt keinen 1-Stunden-Coaching-Kurs draus machen.
Nochmal ganz bildlich, ohne die MS, wer wärst du heute? Beschreib dich mal.
Also einsam. Wahnsinnig einsam, weil ich eher auch ein bisschen ein Einzelgänger-Typ war und eigentlich noch bin. Also ich wäre wahnsinnig einsam. Ich hätte kein Zuhause, weil mein großes Ziel war, international zu arbeiten. So war ich auch, das hatte ich ja schon begonnen. Also einsam, ohne Wurzeln und ohne den schon erwähnten wahnsinnigen soziale Umfeld oder den engen und erweiterten Freundeskreis, den ich habe, aber vor allem ohne Wurzeln, weil als ich die MS bekommen habe, habe ich in Madrid, in Südfrankreich und in München an 3 Standorten gelebt und gearbeitet, und das hätte ich noch weitergemacht und ich wäre völlig überfordert, weil die MS hat dazu geführt, dass ich mich mit Leuten getroffen habe, die in ihrer Denkweise, Lebensweise, in ihrer Sozialisierung extrem anders sind, und das war die und auch zu engen Freunden wurden, und die haben mich so beeinflusst, und viele Defizite, die ich hatte, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, die dann geholfen, dass ich die aufräumen kann. Also ich wäre einsam und unglücklich, das kannst du drauf, hätte vielleicht 2 Euro mehr auf dem Konto, aber habe jetzt auch genug. Also ich, wie gesagt, aber nochmal, das ist meine Geschichte, das sage ich immer wieder, für mich war die MS seelisch, bewusstseinsmäßig eine Rettung, aber das sage ich nur von mir. Das ist ganz wichtig. Man muss keine Krankheit haben, um irgendwie Lebenserkenntnisse zu haben. Ich schon.
Wenn du dich auf eine Qualität oder eine Tugend oder eine Stärke jetzt beschränken müsstest, was ist es, wofür du im Yoga am meisten dankbar bist?
Die Ruhe. Also das ist ja die schlechteste Yoga-Practice, mit schlecht meine ich, man ist so zu, alles tut weh, man kriegt den Atem, verliert man dauernd, denkt an dies und jenes. Also Yoga ist für mich Endentspannung, wie auch immer das heißt, da dieses
Shavasana, glaube
ich, Shavasana-Ding, die Ruhe, ist die Ruhe von mir selber und von meinem mich quälenden Körper. Und vor der MS habe ich mich ja selber gequält, indem ich die ganzen Ziele und dauernd hier spontan irgendwas erfüllt habe. Also Yoga ist für mich Ruhe. Und wenn dann eine Meditation wirklich auch mal klappt, in dem Sinne, dass man teilweise so wegfliegt, ein schönes paar Atemübungen, Yoga ist für mich Ruhe. Und auf das wollte ich nicht verzichten.
Daniel, das war ein wunderbares Gespräch. Ich wünsche dir, dass immer jemand, wenn du es brauchst, mit einem Eispark oder mit dem Starnberger See in der Nähe ist. Und dass du deinen Humor behältst, deine wunderbaren Freunde, dein super Fahrrad. Was wünschst du uns Gesunden?
Ach, seid mal zufrieden.
Okay. Daniel, es wird bald Herbst. Alles Gute und ganz liebe Grüße nach München zu dir und ich hoffe, wir sehen uns bald.
Genau, ich komme ja bald nach Berlin. Danke, Christine. Grüße
nach
Berlin. Ciao.
Wenn du das suchst, Zufriedenheit, Resilienz, Atem und Ruhe, dann übe zum Beispiel Yin-Yoga mit René Hug, mit mir Yoga bei innerer Unruhe oder Yoga Nidra mit Ranja Weiss. Geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und teste uns 2 Wochen gratis auf yogaeasy.de/podcastgutschein. Du findest unseren Podcast auf iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.